Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Zuallererst eine Frage: Was haben Charles Leclerc, Lewis Hamilton und der Besitzer des O-Clubs gemeinsam? Sie fahren einen Ferrari. Warum ich das sage, ich habe ein nettes SMS bekommen. Danke noch einmal hierfür. Nach dem letzten Podcast, wo ich ja etwas über Porsche-Fahrer erzählt habe, die sich jetzt bei großen Events als Finanziers stark machen. Und da hieß es: Du hast eine falsche Information lanciert. Ich fahre keinen Ferrari, keinen Porsche. Ja, so viel, so gut. Danke, der Mann hat Humor. Dafür gibt es von mir heute nichts zum Runterspülen, sondern einen Sektkorken. Möge dir weiterhin so erfolgreich sein, dass sich so schöne Autos ausgehen. Was habe ich sonst noch zu berichten? Ja, es ist gerade ein bisschen die saure Gurkenzeit angebrochen. Allerdings werden natürlich nicht alle dem Recht geben. Erstaunlich ist ja zum Beispiel, dass es einige wirklich sehr erfolgreiche Formate in der Stadt gibt, von denen wir hier nicht so viel berichten. Das möchte ich auch einmal nachholen. So zum Beispiel ist die Afrohaus-Ecke ja bei mir noch nicht so vorgekommen. Mag vielleicht ein bisschen daran liegen, dass ich nicht der allergrößte Fan bin. Vielleicht auch, weil es so durchkommerzialisiert worden ist. Gerade sprechen ja alle über keine Musik, ja, und keine Musik. Das wisst ihr ja, das sind Adam Board, Ryu und Harampa, die reisen ja um die Welt und füllen mittlerweile, ja, Stadien ist schon untertrieben, das sind schon Riesenflächen, Bühnenshows, Lichtshows, alles vom Ausgefallensten. Und immer wieder wird es dann gepostet und man regt sich dann auch darüber auf, ja, muss man das und ist das jetzt nicht der Ausverkauf der Szene? No, na, wenn es die Leute hören wollen, man darf es dann auf der einen Seite nicht die ganze Zeit posten. Und im Fahrwasser des Ganzen gibt es dann auch so lustige Leute wie einen Herrn Levy, der dann zuletzt im Praterdom gespielt hat. Das ist der amerikanische DJ, der sich dann immer gern auszieht. Schaut gut aus, gut durchtrainierter Mann. Man könnte das ein bisschen lapidar unter Frauenschwarm abtun. Auflegen tut er auch, ja, so Geplätscher halt. Aber ich glaube, da geht es mehr um die Show. Und das muss man natürlich auch anerkennen. Aber was steckt da dahinter? Es ist schon eine riesengroße Industrie geworden, diese ganze Afrohaus-Partie. Und glaubt man jetzt den neuesten Ankündigungen von Keine Musik, dann wollen sie ein bisschen weg aus dieser Ecke und sie vielleicht, ja, ein bisschen bewegen in eine andere Richtung. Mal sehen, ob ihnen das natürlich hilft, denn man kennt das ja auch schon von anderen Künstlern. Wenn man irgendwann einmal seinen Sound ändert und sein Kernpublikum damit vergrämt, dann kann das auch ins Auge gehen. Nicht ins Auge geht auf jeden Fall das, was wir heute hier präsentieren wollen. Den Gast, den ich euch heute vorstellen möchte, das ist nämlich Joey. Er ist ein umtriebiger DJ und Veranstalter, aktiv seit 2021 und er steht hinter einigen lustigen Konzepten. Das eine ist einmal Herzfrequenz, das ist ein Hard-Techno-Format, das auch ein bisschen in die quere Ecke geht, das Drag und Hard-Techno verbindet. Und da gibt es auch Face-to-Face, das unregelmäßig stattfindende Event, wo sich DJs, also nicht Back-to-Back, nebeneinander stehen und quasi wissen und sehen können, was der andere spielt, sondern gegenüberstehen und nicht wissen, was der andere spielt. Und dann quasi auf diese Art und Weise miteinander, ja, kommunizieren müssen und als Künstler agieren müssen. Das hat mich dann doch sehr interessiert. Ich habe ja auch schon lange keinen Podcast mehr über härtere Musik gemacht. Der Mann ist äußerst sympathisch. Ja, und da dachte ich mir, der muss doch mal zu mir in die Sendung. Ja, und bei mir ist er jetzt, der Joey. Hallo.
Hi.
Möchtest du dich einmal vorstellen? Vielleicht kennt dich ja noch nicht jeder und du bist ja auch, sagen wir mal, von dem, was du magst und wie du es magst, nicht unbedingt der, den man täglich auf Superfly zu hören bekäme, vom Sound her oder vom Soundgeschmack her.
Genau, richtig, ja. Also, hi, ich bin Joey, ich bin 31 Jahre alt und Hard-Techno-DJ und bin der Kopf des Kollektivs Herzfrequenz.
Mhm. Was ist für dich eigentlich Hard-Techno genau?
Naja, schnell, harter Beat und es muss etwas in mir auslösen, was ein bisschen eine Energie mir geben.
Also er muss härter sein als der Techno, der mir gefällt wahrscheinlich.
Dann. Ja, genau so.
Wann kam diese Veränderung im Kopf, dass man das lieber hört als den Techno, der vielleicht eine Zeit lang in Wien in den Clubs gelaufen ist? Weil es gab ja diesen Moment X, ja nicht unbedingt den Moment X, aber es gab so diese Corona-Pandemie, während der und danach das dann so richtig losgegangen ist.
Ja, genau. Also bei mir war es schon als Kind, um ehrlich zu sein, dass ich schnelleren Techno lieber gehört habe, weil eine meiner ersten CDs als Kind war Blümchen.
Aha.
Ja, und dadurch, das Schnelle war schon immer in mir. Und wie ich dann angefangen habe, halt zum Fortgehen in Wien auch und halt eben in der geilen Forelle und im Werk und so weiter war, gab es halt dieses Schnelle fast nirgendwo. Und dann, wie ich angefangen habe zum Auflegen, war es halt auch so, dass es noch nicht so 160 BPM, sondern halt eher drunter war. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, boah, bitte kommt einfach ein bisschen schneller. Ich brauche mehr Energie, bitte, danke. Und dann habe ich halt 2023 mit Herzfrequenz angefangen, mit meinem Mann gemeinsam. Und von Anfang an ab 150 BPM und ich liebe es.
Ist es auch für dich so gewesen, dass das dann durch die Pandemie, durch das, dass man dann vielleicht wieder wilder feiern wollte, einen Push bekommen hat, auch weltweit?
Ja.
Mir fällt ja auf, dass diese Hard-Techno-Szene ja auch jetzt ganz anders auftritt als früher. Früher hat man dazu so Systemfesseln und geht mal auf eine Fessel und auf und das war oft so wirklich ein bisschen auch im drogenbehafteten Schmuddeleck vielleicht.
Ja.
Mhm. Mittlerweile ist das ja im Mainstream angekommen,
ja,
so ein bisschen in der Chicness. Ist das auch so?
Ja, zu 100%.
Es wird viel nackte Haut gezeigt, es kommt unheimlich vieles junges, attraktives, hübsches Publikum hin, ganz im Gegensatz zu früher. Warst du eigentlich auf den Spiral Tribe Partys noch damals?
Nein.
Sagt dir das was?
Es sagt mir was, aber nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr spät zum Fortgehen angefangen. Ich war eh immer der Typ, der immer daheim gesessen ist. Also es hat erst mein Mann mich zum Fortgehen gebracht damals. Aber nein, zu den ganzen alten Sachen war ich noch nicht eigentlich. Nein.
Was hast du da vorher reingemacht?
PlayStation gespürt.
Also hängt das zusammen, PlayStation und harter Techno?
Ja, nein, also es ist halt...
Überhaupt.
Es war ein Ausbrechen damals von meinem Alltag. Das war das. Es war halt wirklich, das war was ganz anderes zu dem, was ich früher gemacht habe und das war auch der Reiz daran.
Mhm. Ich habe jetzt einen Podcast gehört mit Hans-Peter Hasselsteiner, ganz was anderes. Da ging es um CEOs und da wurde er gefragt, was bei ihm auslöst, wenn er den Namen René Benko hört. Und da habe ich mir gedacht, ich fange jetzt einmal an und frage dich, was löst das in dir aus? Welche Assoziation, wenn du den Namen Void hörst?
Oh, bitte.
Er hat das Gleiche gesagt.
Warum habe ich es gewusst? Oh, ja, was soll ich sagen? Ich glaube...
Er hat gesagt, er will nichts sagen.
Du, ich kann gerne sehr viel sagen, um ehrlich zu sein. Wir können gern drüber reden.
Na, wir reden mal ganz kurz drüber. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass, um jetzt den Bogen wieder hinzuspannen zum Seriösen, zum Sound, dass natürlich auch viele Veranstalter versucht haben, ernste, seriöse und auch solche, die es gerne wären, mit diesem Zeitgeist, mit diesem Stream Geld zu machen. Mhm. Und eine davon war eben diese besagte Void Crew, die wollte ich auch einige Male einladen und dann gab es ja dieses große Event, wo du ja dann eine sehr ungute Erfahrung gemacht hast, weil man dich beschuldigt hat, du hättest nicht mehr weiterspielen wollen, was wir alle wissen, Metastadt, Sound wurde abgedreht, leiser gedreht und so weiter.
Genau.
Siehst du das, sind das für dich manchmal so schwarze Schafe in diesem ganzen Kontext oder haben die einfach Pech gehabt, ohne dass man die jetzt wirklich böse Absichten beschuldigt, was ich ja nie tun will hier?
Ganz ehrlich, ich glaube, es war wirklich Pech. Ich glaube jetzt nicht, dass solche Leute herkommen und sagen, boah, ich will jetzt die Leute ausnehmen und ich will jetzt die Urkohle machen damit. Ich glaube, es war wirklich einfach eine Anreihung an schlechten Zufällen.
Mhm. Aber hätten die dann vielleicht das sagen, die Notbremse ziehen können und sagen, ja, wir machen einfach den Abend dann nicht mehr und lassen, vielleicht wären es auch Eins auch einen kleinen Shitstorm gehabt, aber die Leute hätten ihr Geld zurückbekommen.
Ja, das eben genau das finde ich. Wenn was schief läuft, dann steh dazu. Das verstehe ich nicht. Warum kann man nicht dazu stehen? Weil eines zu sagen, okay, ja, das ist schief gelaufen und wir lernen daraus, aber sie haben ja bis heute eigentlich nicht einmal wirklich gesagt, ja, wir waren schuld dran.
Ja genau, sie haben gar nichts gesagt und sind auf Tauchstation gegangen. Und das war es dann auch schon wieder für diese Geschichte. Und wir kommen jetzt zu positiveren Dingen. wegen denen du eigentlich da bist, es gibt den Begriff Face-to-Face.
Yes.
Und diesem hast du dich jetzt ein bisschen angenommen. Nicht der Einzige, nicht der Erste.
Richtig.
Aber was hat dich elektrisiert daran?
Diese Experience, die du hast als Gast, wenn du dort bist.
Mhm.
Dieses Auftreten, wenn zwei DJs gegenüber voneinander stehen und sich gegenseitig einfach so viel Energie schicken, das ist elektrisierend einfach. War so schön zum Zuschauen und ich habe schon lange überlegt, boah, ich will das auch unbedingt machen, habe aber nicht gewusst, wie es technisch funktioniert. Und nachdem mein guter Freund Carlo mir dann erzählt hat, wie das technisch funktioniert, haben wir es einmal probiert und es hat super funktioniert.
Jetzt erklär uns alten Säcken doch mal, wie funktioniert denn sowas
technisch? Es ist ursimpel. Du hast im Endeffekt zwei komplette DJ-Setups und du verbindest von dem einen DJ-Setup in das andere DJ-Setup in einen Kanal rein und von dem, wo du es rein verbunden hast, gehst du halt dann an die Anlage raus und that's it.
Okay, aber die Leute, also die DJs, die da sich gegenüberstehen und die sollen natürlich auch performen. Es geht ja darum, vielleicht magst du das mit mir gemeinsam kurz zusammenfassen, zwei DJs legen Face-to-Face auf.
Genau.
Und die sollen natürlich dann sozusagen auch ein bisschen lesen, was der andere macht und darauf eine Nummer spielen. Ist das richtig?
Genau.
Ist das anders als Back-to-Back? Oder wie?
Ja, weil du weißt im Endeffekt nicht, was
der andere spielt.
Du kannst
nicht auf dem Display schauen.
Ja, genau, richtig. Ja. Richtig. Und
du kannst nur in seinen Augen lesen.
Genau, richtig.
Du Hund, ich spiele jetzt einen Schlager. Oder so.
Nein, aber es ist halt einfach dieses, es gibt viel mehr Überraschungseffekt. Weil wenn du jetzt nebeneinander stehst, dann bist du halt so, ja, jetzt bin ich fertig, da hast du meine Kopfhörer, kannst weitermachen. Aber wenn du halt gegenüber stehst, ist es halt wirklich einfach viel überraschender und es ist viel mehr Spannung drin.
Mhm. Viele denken ja bei dem auch ein bisschen an einen Wettkampf. Ihr sagt aber, das ist Energieaustausch, ja. Kreative Interaktion. Wie habt ihr diese Philosophie in den Kern des Formats eingebaut? Weil die Leute müssen ja auch psychisch und physisch in der Lage sein, wenn ich das geschwollen sagen darf.
Also bei uns, wir wollten halt diesen Wettkampf eben nicht haben, sondern bei uns ist es eher ein Miteinander, aber halt mit noch genügend Abstand dazwischen, dass der andere halt nicht sofort weiß, was abgeht. Aber halt nicht im Sinne von da schau, buh, die hau ich jetzt musikalisch eine rein, sondern eher halt so, okay, was du machst, finde ich geil, das ist meine Antwort drauf.
Mhm. Zwei komplette Decksätze, Ethernet-Verknüpfung, jedes Signal separat. Wie sieht eine typische Setup-Roadmap aus vom Soundcheck bis zum Go? Das muss ja irgendwie auch geprobt werden, oder? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor.
Mhm. Also wir haben es einmal geprobt, um ehrlich zu sein, wie wir da zum ersten Mal unser Event Versus gemacht haben.
Mhm.
Und
wo war das?
Im Werk. Genau, wir sind also mit unserem Event Versus immer im Werk. Und wir haben es halt einmal geprobt und seitdem... Die anderen Leute haben es, glaube ich, eigentlich nie geprobt. Die anderen haben sich eigentlich nur getraut und sich reingeworfen in das Ganze.
Mhm. Gibt es dann auch so technische Aha-Momente oder Krisenmomente bei einem, F2F? Sagt man F2F?
Ja, also wir
B2B,
sagen...
B2B, F2F.
Face-to-Face klingt
Face-to-Face, viel klingt besser, schöner. Viel schöner. Bei dem du dachtest, wir müssen spontan improvisieren.
Mhm, ja. Nämlich bei unserer Face-to-Face-Edition von Herzfrequenz im August diesen Jahres, wo mir das linke Deck ganz ausgefallen ist und das rechte sich in einen Emergency-Loop geschmissen hat.
Oi.
Mhm. Und nach dem Aufdrehen vom linken Deck dann wieder, hat aber warum auch immer dann das Cinch-Kabel kein Signal mehr gesendet und ich musste irgendwie improvisieren und habe halt dann, lustigerweise war der Emergency Loop halt perfekt im Emergency Loop drinnen und der andere hat halt weiterspielen können, bis bei mir alles gefixt war. Aber ja, seitdem weiß ich auch bei Face-to-Face lieber drei Decks als zwei.
Ja, ich dachte, das ist ohnehin schon Standard, oder?
Nein.
Oder liegt es am Budget, dass man
Budget.
Nicht immer...
Budget. Ist ja, alles teuer.
Müssen es 3000er sein eigentlich?
Nein,
oder?
Bitte, oh Gott, nein. 2000er ja. Nexus 2 reicht vollkommen ja. auch.
Da wird ja dann auch von Präzision gesprochen, Übergänge, Matches, Timing. Worauf trainiert ihr denn das konkret, um dann in Echtzeit synchron zu bleiben? Das muss man ja dann schon, das muss man dann schon können. Da muss man mehr können als nur irgendwelche Beat-Matches.
Ja, also was wir gern machen ist, wir haben halt pro Slot eine gewisse BPM-Range, in der wir drinnen bleiben. Mhm. Die macht man sich halt vorher aus. Das also ist am einfachsten.
Zwischen 120 und 190.
Ich kenne das gar nicht, 120, was ist das?
Ja, das glaube ich dir sogar. Aus der Steinzeit. Da muss ich.
Nein, es ist halt, also wir machen es uns immer vorher halt ein bisschen aus, in welcher Range man drinnen bleibt, einfach, weil du sollst halt als DJ auch Spaß noch haben. Und wenn es halt dann nur Arbeit ist, ist halt, ja, keine Ahnung, wird es halt dann irgendwie anstrengend.
Aber das heißt, die beiden, die da face-to-face spielen werden, wie werden die eingeteilt? Sind das dann Freunde, Feinde, Bekannte? Ich meine, ich stelle mir das ja vor.
Ganz willkürlich. Ja. Ganz willkürlich durch. Ich meine, ich habe mit meinen besten Freunden schon gegeneinander gespielt, also face-to-face gespielt. Ich habe mit meinem Ehemann schon face-to-face gespielt.
Da wird es leichter sein, glaube ich mal.
Nein, oh Gott, nein. Nicht? Nein, die Crystal und ich haben ganz andere Stile von Hard Techno. Das war interessant. Aber auch sehr anstrengend, weil es halt wirklich, weil sie spielt halt eher so Early Hardstyle mäßig und ich halt wirklich dieses neue, moderne Hard Techno. Das aufeinander clashend war schon interessant.
Auch hier aufzudröseln, Early Hardstyle, das heißt so ein bisschen das, was schon war,
ja, genau.
Bevor das andere kam.
Genau, richtig. Genau.
Wie lasst dann im Set denn diesen Raum fürs Spontane, wo ihr euch gegenseitig inspiriert, kann da überhaupt abgestimmt werden? Weil ich meine, man soll sich ja dann doch, oder kann man sich sagen, du, ich spiele jetzt mal die, dann die, dann die, dann die? Oder soll das geheim bleiben? Gibt es da Regeln überhaupt? Oder
nein, also Regeln gibt es gar keine. Das ist einmal das Allerwichtigste. Man soll einfach das machen, was einen gut fühlen lässt beim Spielen sozusagen. Also wir machen uns nichts aus, wir sagen halt eben nur, wie schnell es sein soll. Und wenn jetzt zum Beispiel, es ist halt immer jeder spielt zwei Tracks und dann übergibt er sozusagen an den anderen.
Ah, sind zwei.
Genau, also das ist für uns immer am einfachsten, weil es halt, weil du dann noch hörst, okay, das ist jetzt DJ 1, das ist DJ 2, das ist sein Stil, dass man halt die Abwechslung hört.
Und wie wird, ich meine, es ist ja auch oft so, ich erkläre mir das selbst jetzt, aber nicht mir die Welt. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und dann gibt es oft dieses zwei DJs spielen Back-to-Back oder manchmal, der neueste Schmäh waren sogar drei und vier und fünf und sechs in Ibiza. Und dann kommt man ja nicht in diesen Flow rein, den ich gerne hören möchte. Wie nehmen das die Leute auf? Haben die dann Spaß daran? Erkennen die da, ja, das möchte ich hören? Oder kommen die da auch manchmal ein bisschen raus, weil sie das, was sie gerade hören wollten, dann vom nächsten Übergang und von dem nächsten Face-to-Face-Zweier-Set nicht mehr hören?
Es ist eigentlich, das ist eine gute Frage.
Naja, du wirst ja wahrscheinlich die Leute versucht haben zu lesen oder zu fragen. Oder
ja.
Heutzutage macht man ja sogar schon Umfragen. Wie hat es euch gefallen?
Also, wir haben eigentlich bisher nichts Negatives gehört. Mhm. Eigentlich nur Positives. Es ist trotzdem, obwohl es halt drei Sets an einem Abend halt sind, mit sechs DJs insgesamt, trotzdem ein roter Faden, der sich durchzieht durch den ganzen Abend.
Also das macht ihr dann schon von der Kuratierung
genau,
her,
das schon.
Dass eigentlich nichts passieren sollte.
Ja, genau.
Und der Pool dieser DJs, das sind wahrscheinlich dann viele Namen, Crystal hast du schon genannt, eng mit dir verbunden. Wer spielt da so mit? Gibt's ein paar Namen, die du jetzt ein bisschen hier droppen willst, wie es so schön heißt?
Ja, also natürlich alle von meiner Crew natürlich, angefangen jetzt von Yonda, Sweetside, dann genauso auch Rantom, also die Werkleute und die Stay Acid-Leute, Armand Shadow haben wir noch da, dann natürlich Patrick Maas. Mhm. Also wirklich so das, was Wien auszeichnet im Hard Techno.
Und hast du das Gefühl, dass die Leute das auch als Attraktion sehen und sagen, okay, da gehe ich jetzt hin und
oh ja.
So ein bisschen das, was fällt mir denn so ein?
Die Show zu sehen, sein. Also das ist mein Gedanke dahinter, es ist schon eine Show. Es ist halt nicht so, ja, das ist jetzt der DJ, der für die Musik sorgt das Abend, sondern es ist halt eine Show, es ist Entertainment.
Und das findet im Werk statt.
Genau.
Gibt es da irgendwie Anlehnungen an Events aus dem Ausland, an Crews aus dem Ausland. Erfunden habt es ja nicht
ihr. Nein, erfunden haben es nicht wir. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, aber es gibt schon mega lange. Und Salonfähig hat halt 240 km/h das gemacht. Aus Spanien, glaube ich, sind die.
240 km/h ist dann auch 240 BPM, oder wie?
Oh Gott, I wish. Nee, die haben das halt salonfähig gemacht und natürlich, es ist daran angelehnt. Mhm. Auf 100%.
Kommen wir jetzt zum anderen, zur Herzfrequenz. Herzfrequenz ist ja auch ein mutiger Titel, wenn man die Beats anhört. So, wie schnell ist deine Herzfrequenz, wenn du den ganzen Abend Herzfrequenz hörst?
Wir starten bei 150 und nach oben gibt es kein Limit.
Schlägt dann das Herz eigentlich auch schneller? Ich meine, gibt es da auch Zusammenhänge, Korrelationen, dass man sagt, boah, mir geht die Pumpen dann auch?
Ja, mir geht durch. Also wenn ein Herzfrequenzabend ist, geht mir durchgehend die Pumpen, weil ich nervös bin, weil ich das alles alleine mache. Und ich den ganzen Abend herumrenne und da was machen muss. Und ja.
Herzfrequenz verbindet ja auch ein bisschen Drag und harten Techno, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Wie habt ihr diesen Mix entdeckt und was bringt dir persönlich diese Verbindung?
Also entdeckt haben wir das Ganze durch meinen Mann, durch die Crystal O, weil sie ist Drag Queen und Hard Techno DJ. Mhm. Und es gab mal vor einigen Jahren im Exil eine Sex-Positive-Party, wo Gogo-Tänzer gesucht wurden und wir haben damals die Crystal vorgeschlagen und da wurde damals gesagt, das ist zu queer.
Zu queer, okay.
Richtig. Und dann waren wir so, aha, okay.
Wie definiert man zu queer?
Ja, das, no idea. Mhm. No idea, wenn man sagen kann, es ist etwas zu queer. Und dann hatten wir halt diese Idee, okay, dann machen wir halt selber eine Party, wo Drag Queens die Gogo-Tänzerinnen sind.
Wer hat das gesagt? Das ist okay.
Ich will die Partyreihe nicht nennen. Sie ist okay. Aus Berlin auf jeden Fall.
Ah, okay, verstehe. Also das waren dann schon eigentlich etwas, oder Leute, von denen man das gar nicht erwartet hätte. Weil sie woher kommen, wo das eigentlich Common Sense ist.
Genau.
Spannend. Safe Spaces sind natürlich auch Teil eurer DNA und daher auch immer meine Frage, wie wichtig ist dir die Inklusivität auf diesen Raves? Kann zu viel Sicherheit dann vielleicht nicht auch Grenzen setzen? Ich meine, nächstes Jahr wird es ja sogar in eine Art Verordnung gegossen, wo wir alle, bei euch war es ja vielleicht dann schon von, ihr seid sicher viel routinierter als wir alten Veranstalter, die wir jetzt erst suchen, wie wir das machen wollen.
Inklusivität ist mega wichtig bei uns. Das war von Anfang an eines der wichtigsten Dinge. Bei uns ist jeder willkommen, egal wer er ist. Hauptsache du hast Spaß.
Aber du siehst das nicht so, dass zu viel Sicherheit auch Grenzen setzen kann oder soll oder tut dann, weil man dann vielleicht sich nicht mehr das alles traut, was man sich vorher, Stichwort Awareness ermahnt zu viel oder keine Ahnung.
Ich sage immer, es gibt ab dem Moment, wo jemand selber sich dann unwohl fühlt, ist es halt dann nicht mehr okay.
Gab es dann eigentlich schon Momente, in denen dein Herzfrequenzkonzept im Club oder in den Clubs, wo du schon warst, unerwartete Reaktionen ausgelöst hat? Positive, herausfordernde?
Eigentlich nur positive bisher. Es war wirklich, ich habe nicht erwartet, dass es so gut läuft, dass es so einschlägt. Und ja, ohne den Leuten da draußen wäre es halt alles so nicht, wie es jetzt ist. Deswegen, also danke.
2021 ist es losgegangen, richtig?
Nein, also 2021 habe ich angefangen selber zum Auflegen und Ende 2023 haben wir angefangen,
Oktober. Habt ihr im Herzen. Ihr wart also aber vorher nicht im Exil?
Nee, also wir waren nur einmal im Exil, aber mit Herzfrequenz sind wir halt die ganze Zeit im Werk. Das ist unsere Homebase.
Also was war denn so dein prägendster Kurvenpunkt bis heute von dieser Zeit weg, jetzt 21 oder 23, egal? Gibt es da so etwas?
Ja, nämlich letztes Jahr im Dezember, wie ich zum ersten Mal Mainfloor in der Forelle gespielt habe. Das war, darf ich sagen, urschön. Und man kennt, wenn man mich kennt,
ich weiß man. Ich habe härteres erwartet.
Wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich zwar sehr schnell weine, wenn ich glücklich bin, aber ich glaube, so viel wie an dem Abend habe ich noch nie geeiert, weil wenn einfach der Mainfloor voll ist und die Leute noch bevor du anfängst, deinen Namen schreien, das macht was mit dir.
Welcher Club oder welche Events oder welche Publikumsreaktionen, eins von den drei, haben dir gezeigt, ja, das Konzept funktioniert oder vielleicht auch, wir könnten da und dort noch besser werden?
Das war eigentlich unser einjähriges Jubiläum im Werk, wo wir um 0.30 Uhr den ersten Einlassstopp gehabt haben. Da habe ich gewusst, ja.
Das funktioniert.
Das funktioniert.
Und das Werk ist gar nicht so klein. Mhm. Es ist da schon ganz viel möglich, wenn man es rein... Du hast ja gesagt, Drag, und ich erinnere mich ja noch an die Zeit, als ich nur weggegangen bin, da war das ja sehr, sehr eng mit Haus verbunden. Heavenimmo 4 zum Beispiel und so weiter. Mhm. Das hat sich jetzt irgendwie weiterentwickelt. Warum glaubst du, ist gerade auch in dieser Szene, dieser, sage ich mal, queeren Szene, der härtere Sound jetzt so viel beliebter als noch der Vocal House von vor 30 Jahren, den es ja auch noch immer gibt und da auch noch immer manchmal so Revivals stattfinden. Gibt es da für dich Erklärungen?
Ja, ich glaube, weil es halt eben mehr in den Mainstream reingekommen ist, halt auch das Drag. Und wenn dann zwei Sachen, die Mainstream sind, aufeinander clashen und es funktioniert miteinander, dann macht man es natürlich.
Aber macht ihr dann auch so sozusagen am zweiten Floor mal was anderes oder so ein Flash?
Nein. Hard Techno all the way.
Okay. Und wie ist dann so die das Grundverständnis mit anderen in der Szene? Stichwort jetzt Fischmarket, Gerald und so weiter.
Wir haben eigentlich keinen Kontakt. Wir clashen nicht wirklich aufeinander. Wir haben keine Events am selben Datum. Es gibt eigentlich nichts.
Okay, wenn du in 10 Jahren auf Face-to-Face zurückblickst, das bleibt ja jetzt einmal im Werk, oder hast du vor, das auch mal in das Herzfrequenz einzubauen?
Nein.
Könnte man das überhaupt?
Nein, ich will das strikt getrennt lassen, damit die Leute halt bei jedem Event eine Experience haben, eine einzigartige.
Also welche Spuren möchtest du dann damit in der Szene hinterlassen, wenn du in die Glaskugel schauen könntest?
Gute Vibes, einfach keine schlechte Energie. Das ist mir das Allerwichtigste, weil wenn es schon die Leute Montag bis Freitag vielleicht in einem Job festhängen, der sie nicht glücklich macht, dann sollen sie zumindest dann, wenn sie fortgehen, wenn sie in den Club gehen, wenn sie zu uns kommen, die Zeit ihres Lebens haben.
Wenn man jetzt noch einmal so kurz zu dieser Abgrenzung und Bedeutung im DJ-Universum geht, dann haben wir ja gesagt, Face-to-Face unterscheidet sich insofern fundamental vom klassischen B2B oder gar von einem Vordeck-Set, dass man nicht unbedingt oder dass man nicht weiß, was der andere spielt und macht. Wie lange geht das dann? Weil das ist ja dann auch, glaube ich, auch physisch und geistig viel anstrengender als ein klassisches B2B. Also wie lange spielen die Face-to-Facer denn miteinander?
Maximal 2 Stunden. Also wir haben generell bei Herzfrequenz habe ich relativ kurze Sets meistens eigentlich immer eingeplant und auch bei Face-to-Face auch, aber das Maximale, was wir machen, sind 2 Stunden, weil ich halte auch nicht länger aus.
Da sind ja auch die, glaube ich, die Mixes viel kürzer. Ich glaube, also wenn ich da so die guten alten Vinyl wieder Lobos-Sets anschaue, der dann vielleicht mit 5 Tracks in in einer Stunde auskommt. Wie viel sind das bei euch?
Boah.
Kann man das sagen im Schnitt? Wie viel spielst du?
Naja.
Also circa.
Am liebsten spiele ich halt 1 Stunde Sets und da habe ich schon so 40 Tracks.
Ja, also da könnte man sich jetzt aussehen.
Das ist schon relativ viel. Ja.
1 Minute 20, 25 so. Mhm.
Ja.
Also ist keine Seltenheit.
Richtig.
Glaubst du, dass Face-to-Face eines Tages das normale DJ-Set so global gesehen ergänzt oder vielleicht sogar teilweise verdrängt?
Also verdrängen würde ich jetzt sagen nicht, weil es ist immer noch was anderes als ein normales DJ-Set, aber ich glaube ergänzen. Es ist halt noch was Neues dazu, was man anbieten kann als Veranstalter.
Ein Gimmick oder eine neue Workflow-Ära, wo siehst du das Potenzial für das DJing jetzt insgesamt, wenn man Face-to-Face jetzt hier reinbringt?
Workflow-Ära.
Okay. Hard Techno ist ja natürlich jetzt auch nicht überall möglich. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt auch wieder ein bisschen in dieses gesunde Biotop zurückkehrt, in dem es vielleicht vorher war. Es gab ja immer für alles Märkte und dann gab es plötzlich einen Ballon, der dann irgendwann geplatzt ist. Hast du das Gefühl, dass jetzt manchmal schon wieder viele abspringen, die das einfach nur als Zeitgeist mitgemacht haben?
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass es endlich wieder zu dem zurückkommt und in die Städten wieder zurückgeht, wo es gut funktioniert und wo man sich auch als als DJ und als Lieber oder als Liebhaber der Musik wohlfühlt.
Früher waren das ja oft auch Städten abseits der Clubs. Du hast jetzt gerade das Werk und die Forelle genannt. Die zwei Clubs, wo das wahrscheinlich am ehesten möglich ist. Wahrscheinlich wäre es auch im Flex von der Finsternis und so weiter möglich. Aber schwierig, glaube ich, oder?
Also wir haben damals mit Ananas haben wir mal im Flex was veranstaltet. Das war auch nett, aber war jetzt nicht so der gleiche Vibe wie
ein anderer. Ja, ich glaube, das Flex hätte zwar die Voraussetzungen, dann tut sich ein bisschen schwerer. Ja, vielleicht noch das Flug. Aber dann ist schon bald eher ein Sense. Und man sucht sich dann vielleicht auch doch, so wie es halt früher war, Warehouses, Keller, Hallen, obgranzt oder auch nicht. Muss ja nicht sein. Ja.
Wohlfühlen muss man sich, das ist das Wichtigste.
Ist das auch so etwas, wo das jetzt wieder hingehen wird? Seid ihr auch oft auch woanders, wo man euch nicht vermutet oder wo es dann ein einmaliges Event ist?
Nein, eigentlich nur im Werk. Wir sind hier und da mal in Zusammenarbeit mit Ken Club im Flug, aber eigentlich nur Werk, weil das ist schon so viel Arbeit für mich zum Organisieren, wenn ich jetzt noch mehr machen müsste.
Also du wirst jetzt keinen Keller suchen und da noch drei Monate extra reinhackeln, um die Genehmigungen zu kriegen.
Nein, wirklich nicht.
Und dann vielleicht am Tag der Veranstaltung zwei Stunden vorher kommen, 20 Mal Startler und sagen, Herren, Sie müssen da noch einen Notausgang bauen.
Ja, oder noch einen Limiter einbauen, damit es leise bleibt.
Das hält ja keiner aus. Das ist ja zu hart. Ja, kann einem passieren und ist auch leider immer wieder der Fall in Wien. Jetzt mache ich so ein paar pointierte Fragen noch. Track, Drop oder Überraschungseffekt? Was ist dein bevorzugter Move
beim Überraschungseffekt?
Der Überraschungseffekt. Mhm. Das heißt, der andere muss große Augen kriegen. Oder die Leute.
Die Leute vor allem.
Wenn du einem anderen DJ nur einen Rat für sein erstes Face-to-Face gibst, welcher wäre das?
Mach dich auf alles gefasst.
Okay. Was war der verrückteste Moment während eines Live-Face-to-Face, den man heute kaum glauben würde? Banne, Publikum, spontaner Wechsel?
Als mir die Decks ausgefallen sind.
Ah ja. Was passiert dann? Was machst du dann?
Innerlich geweint, innerlich geschrien. Und dann habe ich das Handy rausgenommen und habe im Tommy geschrieben vom Werk, hey bitte, ich brauche ein neues Deck. Danke.
Wenn Face-to-Face ein Songtitel wäre, wie würde er heißen? Nicht Face-to-Face, sondern den gibt es tatsächlich. Pete Townsend, Face-to-Face. Oh. Kennst du das?
Nein, kenne ich nicht, aber boah, einen Songtitel.
Klopf.
We Can't Stop, Miley Cyrus.
Okay, da fällt mir auch noch was Schönes ein. Du bist ja DJ und spielst ja sicher Sound, der jetzt nicht, sage ich mal, auf einem Corporate-Event möglich wäre.
Ja.
Aber springst du da schon manchmal über deinen Schatten und sagst, okay, ich mache mal manchmal auch was anderes, was Verrücktes, was Kitschiges. Miley Cyrus von mir, was ich weiß nicht.
Ja, also was meine Musik halt aus, ich will nicht sagen auszeichnet, aber halt was es halt ist hauptsächlich Remixes.
Mhm.
Das ist halt genau meins. Das liebe ich auch selbst zu produzieren. Und du hörst eigentlich bei mir in meinen Sets 90% Remixes. Und unter anderem halt auch Hannah Montana und Miley Cyrus Remixes.
Das heißt, es ist ja auch tatsächlich so, das hat ja schon kurz vor Corona angefangen, dass da damals die Britney Spears Reworks durch das Berghain gegeistert sind. Solche Sachen werden dann immer wieder mal reingestreut, auch aber auch nur kurz natürlich, nicht? Nicht in der 10 Minuten Extended Version.
Nein, I wish, ehrlich. Ich wünsche ich jetzt einen 1-stunden-langen Edit, der nur Hannah Montana wäre, das wäre perfekt.
Und die magst du selber?
Ja.
Also das heißt, das sind natürlich dann Tools, weil du kannst sie ja nicht releasen. Oder schickst du die manchmal auch dann den Labels und sagst, schaut mal, was ich gemacht habe?
Wir haben es einmal probiert, hat leider nicht so gut funktioniert.
Was heißt das? Was kam da?
Nein, danke.
Aber du darfst es ja trotzdem spielen, oder?
Ja, spielen schon, aber releasen halt nicht. Darf halt dann niemand runterladen oder halt, ja. Man darf es nicht irgendwo zum Kauf anbieten.
Wie schaut es aus mit Releasen bei dir? Wie ist dein Produktions- oder Produzentenlaufweg geplant?
Ich habe gerade erst angefangen. Also ich bin wirklich ganz am Anfang noch. Ich habe jetzt 3 Sachen gemacht bisher und die hätte ich, glaube ich, alleine auch nicht hinbekommen, ohne meinen besten Freund, den Clemens, den Yonder.
Also dein Herz schlägt noch für die Frequenz?
Ja.
Für die Partys und wird dann vielleicht irgendwann, wenn wir uns mal wiedersehen, hier auch für die Produktionszeit schlagen. Oder?
Ja.
Aber natürlich kostet die auch sehr viel Zeit. Und ich verstehe es ja auch oft, dass wirklich Veranstalter und DJs oft gar keine Zeit haben zu produzieren. Und umgekehrt.
Ich wüsste gar nicht, wann in der Woche ich das noch runterkriegen soll.
Ja, aber muss irgendwann einmal auch. Bist du eigentlich ein disziplinierter Feierer oder lässt du es manchmal auch krachen?
Wann lasse ich es nicht krachen?
Schönes Schlusswort. Nein, das ganze Schlusswort kommt jetzt. Du darfst natürlich auch ein paar Events sagen, die dir am Herzen liegen, wo wir da irgendwo eine rauspicken und einfach zweimal zwei Tickets verlosen.
Liebend gerne für Herzfrequenz am 10.10. Da haben wir Moogly Project aus Deutschland da.
Am 10.10. wo?
Ja, im Werk.
Im Werk. Da sind wir sozusagen Konkurrenz, aber wir sind natürlich nicht wirklich Konkurrenz, weil wir haben Zuckerwart in der Grellenforelle mit Dominik Eulberg. Das ist ganz was anderes.
Okay.
Also wir verlosen zweimal zwei Tickets für Herzfrequenz im Werk jetzt. Also das Face-to-Face ist dann auch im Werk.
Genau, aber...
Unregelmäßiger.
Genau.
Wann ist das nächste?
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe den Terminkalender gar nicht vor mir.
Schlecht vorbereitet, Herr Kollege. Nein, wir können es natürlich nachlesen auf den Seiten, genau. Auf den Socials. Und ja, zur Strafe, Spaß. Also zweimal zwei Tickets für Herzfrequenz, 10.10. im Werk. Und ja, ich würde mal sagen, das war ein sehr erfrischendes Gespräch. Danke vielmals. Vielleicht habt ihr da draußen jetzt auch mal Lust gehabt, auf sowas hinzugehen. Wie du sagst, es kann ja jeder kommen, oder?
Genau.
Es kennt ja jeder kommen. Und man soll sich einfach nur wohlfühlen.
Richtig.
Dürfen.
Genau.
Und müssen. Ja, und die Clubkultur ist ein großes, weites Feld. Es beginnt bei 120, das, was Joey nicht mehr kennt, und endet dort bei dem, wo wir vielleicht aussteigen. Und das ist das Schöne daran, dass wir so divers sind und dass wir so viele coole Veranstalter haben, wie eben gerade meinen Gast hier. Das war's von mir. Danke, lieber Joey.
Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Und ich hoffe, es hören viele Leute zu und auch in zwei Wochen dann wieder, wenn es weitergeht, bei mir beim Clubkultur-Podcast mit mir, mit Crazy Sonic. Es war mir ein Volksfest und ja, wie gesagt, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.